온다.
깨온다.
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 512. Unsere heutige Sendung steht ganz im Zeichen der Menschenrechte, denn diese werden in ganz Lateinamerika mit Füßen getreten. Kolumbien ist eines der tödlichsten Länder des Kontinents für soziale AktivistInnen. Während der Proteste, welche das Land seit Wochen erschüttern, wurden insbesondere indigene AktivistInnen brutal angegriffen. In Chile löste eine Fahrpreiserhöhung vor 2 Jahren eine landesweite Protestwelle gegen die desolate Sozialpolitik aus. Eine zentrale Forderung der Demonstrierenden war die Ablösung der aus Zeit der Diktatur stammenden Verfassung durch eine demokratische. Am 15. und 16. Mai wurden die Mitglieder des Verfassungskonvents gewählt. Das Ergebnis? Die organisierte Rechte liegt weit abgeschlagen zurück. Eine neue Verfassung scheint möglich. Ute Löning sprach mit Leo Yáñez Uribe, der in Santiago de Chile lebt, über die Wahl. Unser nächster Beitrag führt uns in den Süden Mexikos. Im Bundesstaat Oaxaca setzt sich die Gemeinde Paso de la Reina seit Jahren erfolgreich gegen den Bau eines Megastaudamms zur Wehr. Doch seit Anfang des Jahres wurden in der 500-Seelen-Gemeinde 5 Menschen ermordet. Wie das mit der Corona-Pandemie zusammenhängt und warum Mexiko zu einem der gefährlichsten Länder Lateinamerikas für UmweltaktivistInnen zählt, erfahren wir von Sarah Mendes und Philipp Gerber. Wir schließen unser Programm mit einem Interview zur Lage in El Salvador nach dem Wahlsieg Nayib Bukeles. Darius Osami sprach mit dem salvadorianischen Wirtschaftswissenschaftler César Villalona. Eine interessante halbe Stunde wünscht das Onda-Info-Team.
Info, Nachrichten.
Die aktuellen Proteste in Kolumbien bekamen auch in deutschen und europäischen Medien eine gewisse Aufmerksamkeit. Die Kritik an der kolumbianischen Regierung wurde von einer inzwischen zurückgenommenen Steuerreform ausgelöst, hat sich jedoch schnell auf verschiedenste gesellschaftliche Missstände ausgeweitet und wurde durch die Reaktion der Regierung auf die zunächst größtenteils friedlichen Demonstrationen befeuert. Die große Militärpräsenz und die Polizeigewalt, mit der gegen die Demonstrierenden vorgegangen wurde, sorgte für internationale Kritik. Unabhängige internationale Organisationen berichten von massiver Polizeigewalt und Menschenrechtsverletzungen. Besonders gefährdet ist vor allem auch die indigene Bevölkerung. Kurz nach Beginn der Proteste reiste eine indigene Minga, ein Zusammenschluss verschiedener indigener Gruppierungen, aus den umliegenden Regionen nach Cali, um die Proteste zu unterstützen und auf ihre prekäre Situation aufmerksam zu machen. Die indigenen Proteste wurden jedoch massiv attackiert. Neben den staatlichen Sicherheitskräften kritisierten auch AnwohnerInnen in Cali die errichteten Blockaden der indigenen Gruppen. Am 9. Mai kam es zu einer gewaltvollen Attacke auf Mitglieder des CRIC, dem indigenen Regionalrat der Provinz Cauca. Bewaffnete ZivilistInnen, bei denen unklar ist, ob sie den staatlichen Sicherheitskräften oder paramilitärischen Gruppen zugeordnet werden können, schossen auf Mitglieder des Rates. 12 Menschen wurden verletzt, 4 von ihnen schwer. Die Reaktion des kolumbianischen Präsidenten Duque war keine Kritik auf das gewaltvolle Vorgehen, sondern ein Aufruf an die indigene Gruppierung, nach Hause zu gehen, um, mit seinen Worten, unnötige Konfrontation zu vermeiden. Nach weiteren Attacken beschlossen die indigenen Gruppen nun, in ihre Gebiete zurückzukehren, um die Proteste dort fortzuführen. Gespräche mit der Regierung werden ausgeschlossen. Insgesamt waren bisherige Verhandlungen mit der Protestbewegung ergebnislos. Die Protestierenden rufen die internationale Gemeinschaft weiterhin auf, die Entwicklungen in Kolumbien im Blick zu behalten.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei PONAL. www.npla.de/ponal.
Hola Leo, ¿cómo estás? Leonel Yáñez, schön, dass wir nach diesem historischen Wahlwochenende in Chile sprechen können. Wie geht es dir? Wie ist die Situation in Chile?
Estamos muy contentos. Ha sido una gran sorpresa.
Wir sind sehr zufrieden. Wir sehen hier eine große Überraschung. Im Zuge der Revolte vom Oktober 2019, den anhaltenden Protesten, fassten die politischen Parteien den Beschluss, einen verfassungsgebenden Prozess zu starten. Da gab es viel Kritik und Sorge, welche realen Veränderungen dieses institutionalisierte Verfahren überhaupt erreichen könnte.
Wie sind denn die wichtigsten Ergebnisse der Wahlen?
Eran cuatro elecciones en una. Era para convencionales constituyentes, ¿cierto?
Insgesamt waren es 4 Wahlen. Gewählt wurden die Mitglieder des Verfassungskonvents, die die neue Verfassung schreiben werden. Außerdem wurden auf kommunaler Ebene Stadträte und Bürgermeister gewählt und schließlich auf regionaler Ebene die Gouverneure, also die Regierungschefs der Regionen. Bedeutend scheint mir, dass die Kommune Santiago jetzt eine Bürgermeisterin aus der kommunistischen Partei haben wird.
Und in der 5. Region, um Valparaíso und Viña del Mar, bekommen mehrere Orte linke oder unabhängige BürgermeisterInnen. Und zum Gouverneur der Region wurde Rodrigo Mundaca gewählt. Für sein Engagement für freien Zugang zu Wasser mit der Bewegung Modatima hatte er 2018 den Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis erhalten.
Rodrigo Mundaca es un tremendo activista de movimientos sociales ligado al tema ecológico, particularmente el agua.
Rodrigo Mundaca mit seiner langen Erfahrung in sozialen Bewegungen spielt eine sehr wichtige Rolle in der 5. Region, wo es so große Probleme mit der Wasserversorgung gibt, wegen des großflächigen Anbaus von Avocado und der Privatisierung des Wassers. In der 5. Region sind viele Orte an die Frente Amplio gegangen.
Varios alcaldes son Frente Amplista. Prácticamente del Frente Amplio hoy día.
Und wie steht es nun um die Sitze im Verfassungskonvent, der eine neue Verfassung schreiben soll?
La lista de los independientes tiene la mayor cantidad de escaños. Y efectivamente, si yo aquí tengo los últimos números.
Bei den 155 Mitgliedern des Verfassungskonvents gingen die meisten Sitze an unabhängige KandidatInnen. Nach den letzten Zahlen hat die rechte Liste Vamos por Chile 27 Sitze, die Lista del Apruebo 25 Sitze, Apruebo Dignidad 28 Sitze, Lista de Independientes 48 Sitze. Die meisten von ihnen sind ökologisch orientiert, kommen aus sozialen Bewegungen, manche waren früher in linken Parteien aktiv. Dazu kommen noch 17 Sitze der indigenen Gemeinschaften, von denen die meisten eher fortschrittliche Positionen vertreten. Auffällig ist auch, dass die meisten Sitze an sehr junge Leute gegangen sind und sehr viele an Frauen. Und die meisten der vor allem jungen Frauen haben feministische Positionen.
Die rechten Parteien hatten sich für die Wahlen zum Verfassungskonvent auf eine gemeinsame Liste Vamos por Chile geeinigt. Mit dem Ziel, mindestens ein Drittel der Sitze zu erreichen und damit tiefgehende Veränderungen an der Verfassung aus der Zeit der Diktatur zu blockieren. Denn so ist es bis jetzt vorgeschrieben, dass alle Paragraphen mit einer Zweidrittelmehrheit beschlossen werden müssen. Was ist aus dieser Strategie der Rechten geworden?
La derecha no tiene asegurado el tercio, no tiene asegurado el poder de veto.
Die Rechte konnte weniger als ein Drittel der Sitze erreichen. Damit kann sie kein Veto gegen Beschlüsse der restlichen Delegierten einlegen. Sie kann Veränderungen an der jetzigen Verfassung nicht mehr blockieren. Denn darum geht's. Wir haben es hier mit extrem rechten Parteien zu tun, die die Verfassung von Pinochet behalten möchten. In diesem Sinne war diese Wahl ein großer Erfolg für alle demokratischen Bewegungen. Jetzt kann eine Verfassung tatsächlich demokratisch ausgehandelt werden. Wenn es zum Beispiel um das politische oder das wirtschaftliche System in Chile geht, um das Recht auf Bildung, Wohnung, Gesundheitsversorgung, all diese Fragen können jetzt wirklich diskutiert und entschieden werden. Und niemand braucht mehr zu befürchten, dass ein Sektor sagen kann, nein, wir blockieren alles und bleiben bei der jetzigen Verfassung aus der Diktatur. Die Rechte ist zusammengebrochen und kann es selbst noch nicht fassen.
capacidad de veto. Entonces, la verdad que la derecha está caída de espalda, ¿ya? No lo puede creer.
Vorausgesetzt, die VertreterInnen der anderen Parteien und der Unabhängigen, die ja auch nicht immer einer Meinung sind, blockieren sich nicht gegenseitig, sondern sie müssten Kompromisse suchen und finden. Wie schätzt du denn die Bereitschaft dazu ein?
Sí, mira, lo primero que el ambiente político lo ha puesto la revuelta social, ¿cierto?, de octubre del 19.
Die politischen Voraussetzungen sind gegeben und wir haben es in der Revolte seit Oktober 2019 gesehen. Die Menschen wollen und können nicht mehr so leben, wie unsere Gesellschaft funktioniert. In einem neoliberalen System mit sehr hohen Lebenshaltungskosten und einer hohen Verschuldungsrate, wo Millionäre und große Unternehmen kaum Steuern zahlen. In diesem Sinne gibt es eine breite Übereinstimmung, dass sich die sozialen Bedingungen ändern müssen. Das erwarten die Wählerinnen und Wähler einfach. Außerdem sind innerhalb des Mitte-Links-Spektrums die konservativeren Kräfte schwach. So haben die Christdemokraten, die an vielen Regierungskoalitionen beteiligt gewesen waren, nur 2 von 155 Sitzen erhalten. Die meisten Sitze gingen eben an unabhängige KandidatInnen, nicht mehr an die klassischen Parteien.
48 escaños, ¿cierto? En la gran mayoría, porque ya no quiere más los partidos clásicos.
Alles in allem eine klare Absage an das neoliberale Modell, das seit dem Putsch 1973 in Chile etabliert wurde. Und ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer neuen Verfassung, die nun wirklich möglich scheint. In den kommenden Wochen wird sich der Verfassungskonvent zusammenfinden, der dann bis zu 12 Monate Zeit hat, um eine neue Verfassung zu schreiben. Wie geht denn die Diskussion außerhalb des Verfassungskonvents nun weiter?
Ya se sabe que se van a activar nuevamente los cabildos.
Die Cabildos, also die Nachbarschaftsversammlungen, werden wieder stattfinden. Die Diskussionen des Verfassungskonvents sollen auch über Rundfunk übertragen werden. Mit diesem technischen Hilfsmittel ist es möglich, dass die Bevölkerung zumindest Teil hat an dieser Diskussion.
Eso es una manera tecnológica de hacer que la gente participe de la discusión.
Vielen Dank, Lionel.
Seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich die Situation von MenschenrechtsverteidigerInnen und UmweltschützerInnen weltweit zum Teil drastisch verschlechtert. Vor allem in Lateinamerika sind sie mit zunehmenden Bedrohungen und immer brutaleren Angriffen konfrontiert. In dem für seinen erfolgreichen Kampf gegen einen Megastaudamm über die Grenzen Mexikos hinaus bekannten Dorf Paso de la Reina sind seit Anfang des Jahres 5 Menschen ermordet worden. Daraufhin wurden nicht nur in Mexiko, sondern auch im Ausland Kampagnen zum Schutz der UmweltschützerInnen gestartet.
Festival del Rio Verde!
Jedes Jahr am 14. März, dem Internationalen Aktionstag zur Verteidigung der Flüsse gegen Staudammprojekte, feiert Paso de la Reina seinen Fluss. Denn der Rio Verde spielt eine zentrale Rolle im Leben der im südmexikanischen Bundesstaat Oaxaca gelegenen Gemeinde.
Wir sind Teil von all dem, was uns als Rio Verde umgibt. Schon als Kinder hatten wir diese enge Bindung an den Fluss. Wir kamen zum Fischen, zum Baden.
Beschreibt Eva Castellanos die Beziehung der DorfbewohnerInnen zu ihrem Fluss. Doch dieser und damit die Lebensgrundlage von Paso de la Reina ist in Gefahr. Seit 2006 plant die staatliche Energiebehörde CFE oberhalb des Dorfes einen Megastaudamm. Fast 200 Meter hoch soll die Staumauer werden. Unterhalb des Dammes würde der Fluss dann kaum noch existieren. Und das hätte weitreichende Folgen, erklärt Eva Castellanos weiter.
Wegen der immer spärlicheren Regenfälle führt der Fluss schon heute wenig Wasser. Man muss sich das nur vorstellen. Ein Staudamm dieser Größe würde alle Brunnen flussabwärts versiegen lassen. Deswegen kämpfen wir gegen den Staudamm und hören nicht auf, bis das Projekt endgültig vom Tisch ist.
Als die Pläne der CFE bekannt wurden, schloss sich Paso de la Reina mit anderen am Fluss liegenden Gemeinden zusammen. Gemeinsam gründeten sie den Rat der Vereinten Dörfer zur Verteidigung des Rio Verde, kurz Copudeve. Denn die Zeit drängte. Es kamen bereits Ingenieure und VermesserInnen ins Dorf. Eine Machbarkeitsstudie sollte angefertigt werden. Von Umsiedlung war die Rede. Don Manuel erinnert sich an die Anfänge von Cupudeve.
Para hacer nuestra organización nos costó, ¿eh? No, nosotros no dormíamos.
Es war nicht leicht, den Widerstand zu organisieren. Nächtelang haben wir diskutiert, wie sollten wir mit diesen Leuten umgehen. Letztendlich kamen wir auf die Idee, die Zugangsstraße zum Dorf zu sperren. Alle kamen und wir begannen unseren Kampf. Mit Worten, nicht mit Waffen. Und so haben wir es dann geschafft.
Der Widerstand gegen das Staudammprojekt war immer ein friedlicher. Und Teil dieses Widerstands ist das Festival von Paso de la Reina.
No para la muerte.
El agua no se vende.
Auf ihm kommen die vom Staudammprojekt betroffenen Gemeinden zusammen, tauschen sich aus und koordinieren ihren gemeinsamen Widerstand. Wie wichtig das ist, betonte Jaime Jiménez Ruiz, zu diesem Zeitpunkt Dorfvorsteher von Paso de la Reina, 2019 in seiner Rede auf dem Festival.
Entonces muy importante de que sigamos unidos, que sigamos participando para poder hacer.
Es ist wichtig, dass wir weiterhin zusammenstehen und uns gemeinsam gegen dieses Megaprojekt stellen. Alle Dorfvorstände müssen den Kampf weiter unterstützen. Und wenn Geld auch immer knapp ist, es müssen Opfer gebracht werden, damit dieser Kampf erfolgreich beendet werden kann.
Wie wichtig das Zusammenstehen der betroffenen Gemeinden ist, machte die Corona-Pandemie deutlich. Von der staatlichen Gesundheitsversorgung abgehängt, blieb den Gemeinden nichts weiter übrig, als sich nach außen abzuschotten. Dadurch kam die Kommunikation zwischen den VerteidigerInnen des Flusses praktisch zum Erliegen, mit tödlichen Folgen. Ende März wurde der eben gehörte Jaime Jiménez Ruiz erschossen. Doch dieser Mord ist nicht der erste, dem ein Verteidiger des Flusses zum Opfer fällt. Bereits im Januar hatten Unbekannte Fidel Eras Cruz durch mehrere Schüsse ermordet. Seit Beginn des Jahres gab es insgesamt 5 unaufgeklärte Morde in der 500-Seelen-Gemeinde. Philipp Gerber von der in Oaxaca ansässigen Nichtregierungsorganisation Educa sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der zunehmenden Gewalt in Paso de la Reina und der Corona-Pandemie.
Vor Ort ist das so weit eskaliert, auch wegen der Pandemie. Die Machtstrukturen, die Mafiastrukturen, die sind nicht wirklich beeinträchtigt durch die Pandemie. Wer beeinträchtigt ist durch die Pandemie, sind die Widerstandsvernetzungen, die Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger.
Philipp Gerber und Educa begleiten seit Jahren den erfolgreichen Widerstand Paso de la Reinas gegen das Staudammprojekt. Hinter den Morden vermutet Gerber allerdings ein anderes Motiv.
Im Moment war aber ein anderes Projekt im Zentrum, das ist der Kiesabbau. Und das ist natürlich ein Raubbau am Fluss, der Gemeinde Paso de la Reina nicht passt. Ne? Und da haben sie sich gewehrt, da haben sie gesagt, das müssen wir kontrollieren zumindest. Und das hat zu Konflikten geführt mit dieser mächtigen Familie.
Seit gut einem Jahr wird am Rio Verde unter dem Schutz lokaler MachthaberInnen Sand und Kies abgebaut. Ein gutes Geschäft für alle Beteiligten, von dem die BewohnerInnen Paso de la Reinas allerdings nichts haben. Im Gegenteil. Sie sehen ihren Fluss und sein Ökosystem in Gefahr. Deshalb bauten sich über die Monate Spannungen zwischen den VerteidigerInnen des Flusses und einer in der Region sehr einflussreichen Familie auf. Nach außen ist von diesen nichts gedrungen. Nicht einmal zu Gerber und seinen KollegInnen von Educa. Sara Mendes arbeitet für die ebenfalls in Oaxaca ansässige Organisation Código de Ache. Mendes und ihre KollegInnen unterstützen MenschenrechtsverteidigerInnen bei ihrer gefährlichen Arbeit. Auch sie bestätigt einen Anstieg der Aggressionen gegen diese seit Beginn der Pandemie.
También, pues, la pandemia afectó terriblemente por el cierre de las instituciones de justicia.
Vor allem hat sich die pandemiebedingte Schließung des Justizapparates negativ bemerkbar gemacht. Das trifft alle gleichermaßen, wird aber im Falle von MenschenrechtsverteidigerInnen zu einer akuten Gefahr. Wegen der anhaltenden Straflosigkeit nehmen die Drohungen und gewalttätigen Angriffe gegen sie zu.
Das ist auch im Fall von Paso de la Reina so. Mehr als 3 Monate nach dem ersten Mord können die Strafverfolgungsbehörden noch keine Ermittlungsergebnisse vorweisen. Von Verhaftungen ganz zu schweigen. Mendes bestätigt auch, dass die Aggressionen vor allem von lokalen MachthaberInnen ausgehen.
Y lo que hemos visto en comunidades como Paso de la Reina, pues sí tiene que ver también con estos poderes fácticos locales.
Was in Gemeinden wie Paso de la Reina zurzeit passiert, geht oft von lokalen Machthabern aus. Das ist in ganz Mexiko so. Die meisten Angriffe gehen von Leuten aus, die schon lange die Macht in den Gemeinden haben. Einige sind Kaziken, die klassischen Dorffürsten. Oft sind es aber auch Personen mit engen Beziehungen zu den politischen Parteien.
A veces no son caciques en el sentido tradicional, también están muy ligados con fuerzas políticas, ¿no? De diferentes partidos.
Angesichts der andauernden Bedrohung und der Tatenlosigkeit der Behörden haben sich die EinwohnerInnen von Paso de la Reina auf ihre Stärke, die Selbstorganisation, besonnen. In einer auf Grundlage traditionellen indigenen Rechts einberufenen Dorfversammlung entschieden sie, Ortsfremden wieder den Zugang zum Dorf zu verweigern. Dadurch, durch aus ihrer Mitte gewählte Dorfpolizisten, wollen sie selbst für die Sicherheit in Paso de la Reina sorgen. Denn, wie Jaime Jiménez auf dem Festival 2019 gesagt hatte,
wir werden weiter unseren Fluss und unser Wasser verteidigen.
Ende Februar hat der junge Unternehmer Nayib Bukele bei den Wahlen in El Salvador die absolute Mehrheit geholt. Dabei hat er sowohl die linke FMLN als auch die rechte Arena-Partei weit hinter sich gelassen. Zuvor war Bukele aus der FMLN ausgeschlossen worden und sagt ihr nun den Kampf an. César Villalona ist ein in El Salvador bekannter Wirtschaftswissenschaftler mit 35 Jahren Erfahrung in Forschung und Lehre. Villalona ist Leiter des Berufstätigenverbandes ProES und steht der FMLN nahe, welche er aber für ihre schlechte Informationspolitik kritisiert. Den Wahlsieg Bukeles wertet Villalona nicht als Rechtsruck, sondern als Resultat einer Spaltung der FMLN. Bukele ging es allerdings in erster Linie um Geld und Macht.
Wie ist das Verhältnis zwischen Nayib Bukele und seiner ehemaligen Partei FMLN?
La relación del presidente Nayib Bukele con su anterior partido es una relación tirante.
Die Beziehung zwischen Nayib Bukele und seiner ehemaligen Partei ist angespannt. Seit die Partei ihn rausgeschmissen hat, führt Bukele eine Kampagne gegen die FMLN. Seit er Präsident ist, ist er nicht müde geworden, die FMLN als Partei von Korrupten zu bezeichnen. Sie sei eine Verbündete der ultrarechten Arena-Partei und der Bürgerkrieg sei vor allem ein Geschäft gewesen. Seit seinem Rausschmiss ist es Bukeles Ziel, die FMLN zu zerstören. Seit der Entlassung des Generalstaatsanwalts und der Ernennung neuer Richter Anfang Mai wird kritisiert, dass es keine Gewaltenteilung mehr gebe. Ist El Salvador bereits eine Diktatur? Ich würde nicht sagen, dass wir eine Diktatur haben, sondern eine Regierung mit diktatorischen Tendenzen. Aber wir sind noch nicht in einer Situation, in der der Opposition jeder Raum genommen wird, Parteien verboten werden, Menschen ins Exil oder ins Gefängnis getrieben würden und es keine Freiheiten mehr gäbe. Das wäre eine Diktatur. Aber es geht in die Richtung. Bukele hat von der Bevölkerung die Mehrheit im Parlament bekommen und das ist absolut legal. Aber die Art, wie er die Justiz kontrollieren will, das ist illegal. Bukele braucht die Kontrolle über die Staatsanwaltschaft und das Verfassungsgericht. Über die Staatsanwaltschaft, damit diese nicht Straftaten bis hin zur Korruption untersuchen kann, sondern dass sie besser die Opposition verfolgt. Und über das Verfassungsgericht, damit dieses alle illegalen Maßnahmen genehmigt. Und er braucht die Kontrolle über den Rechnungshof, weil der aktuelle von ihm ständig Rechenschaft fordert. Mit dieser geballten Kontrolle will Bukele so viel Reichtum anhäufen, dass er zur Oligarchie aufschließen kann. Gibt es wirtschaftliche Gründe für den beeindruckenden Wahlsieg Bukeles in diesem Jahr?
No hay política económica social en este gobierno que explique la victoria. Al contrario,
Es gibt keine Wirtschafts- und Sozialpolitik der aktuellen Regierung, die diesen Wahlsieg erklären würde. Im Gegenteil. Von den 40 Programmen der FMLN-Regierung hat Bukele bereits 13 gestoppt. Dann kam Covid-19 und damit die Wirtschaftskrise. Das hat Bukele nicht zu verantworten, aber er hat die Krise verschlimmert. Was also erklärt den Wahlsieg Bukeles? Vor allem seine Strategie. Er hat alle Schuld beim Parlament abgeladen. Er hat gesagt, die Altparteien würden ihn nicht regieren lassen. Dann hat er Projekte der Vorgängerregierung eingeweiht, die er als seine eigenen verkauft hat. Er hat viele Beamte gefeuert, weil sie Verwandte hoher Funktionäre seien. Ein Teil der sozialen Bewegungen und der Gewerkschaften unterstützte ihn deswegen. Die Bevölkerung glaubte schließlich, die Abgeordneten seien das Problem und es sei besser, dem Präsidenten die Abgeordneten zu geben, die er braucht.
El pueblo se convenció de que los diputados eran un problema y le dijo al presidente, te voy a dar los diputados que tú necesitas. Y todo eso se hizo en el marco de una crisis de oposición, el FMLN, que venía de una severa derrota.
Das alles in einer Zeit der großen Krise der FMLN. Die FMLN hat auch keine Kommunikationsstrategie, während die Kapazität Bukeles hier enorm ist. Arena ist ebenfalls in der Krise und die Oligarchie hat sich zwischen Arena und Bukele geteilt. Die einen wollen, dass Bukele die FMLN vernichtet. Die anderen befürchten, dass er in ihren Gewässern fischt, nämlich sich die öffentlichen Mittel aneignet. Und schließlich war die Wahlkampagne Bukeles und seiner Partei Nuevas Ideas beeindruckend. In einer Woche hat die Partei so viel Werbung geschaltet wie alle anderen Parteien zusammen in 2 Monaten. Das alles erklärt die Wahlergebnisse. Warum hatte es die FMLN nicht geschafft, die Situation im Land deutlich zu verbessern? Warum ist die FMLN bei den Wahlen dermaßen abgestraft worden?
En los dos gobiernos del FMLN hubo muchos avances en materia económica, social. Las elecciones no se perdieron por un problema de deterioro de las condiciones de vida del pueblo.
In den beiden Regierungen der FMLN gab es viele Fortschritte im wirtschaftlichen und sozialen Bereich. Die FMLN hat nicht deswegen verloren, denn auch die Gewaltrate ist stark gesunken. Der Grund liegt im internen politischen Bereich. Zum einen die Spaltung der FMLN durch Bukele und dass die Leute kein Zurück zur konservativen Arena-Partei wollten, aber der FMLN auch keine Gewinnaussichten gaben. Dazu kam die Unfähigkeit vor allem der zweiten FMLN-Regierung zur Kommunikation. Außerdem hat die Bevölkerung ein schlechtes Bild von den Funktionären. Bei einigen gab es Anzeichen von Korruption, andere galten als unfähig oder standen mit der Mafia in Verbindung. Das kam schlecht an bei den Leuten, aber der Präsident hatte keinen dieser Funktionäre entlassen. Worin besteht die Wirtschaftspolitik von Bukele?
El gobierno no tiene política económica ni tiene política social. Por lo menos no tiene un plan escrito.
Die Regierung hat weder einen wirtschaftlichen noch sozialen Plan. Zumindest gibt es nichts Schriftliches. Bukele verhandelt mit dem IWF über ein 3-Jahres-Programm. Ein klassisches IWF-Programm. Ausgaben reduzieren, Einnahmen steigern. Um die Ausgaben zu reduzieren, müssten Sozialprogramme gekürzt werden. Die Preise würden steigen. Das macht Bukele Angst, nach dem, was in Kolumbien gerade passiert. Aber auch, weil er wegen der Entlassung des Generalstaatsanwalts in der nationalen und internationalen Kritik steht. Er will also einen Kredit, aber nicht unter den Vorgaben einer Steuererhöhung. Also verhandelt er weiter mit dem IWF, denn wenn er das nicht tut, gibt es keine Kredite mehr. Durch die IWF-Programme werden öffentliche Ausgaben gekürzt und die Bevölkerung wird durch Steuererhöhungen betroffen. Am Ende wächst die Wirtschaft langsamer, Investitionen bleiben aus, die Preise steigen, es werden keine Arbeitsplätze zurückgewonnen, die im letzten Jahr durch die Pandemie verloren gegangen sind. Um die Wirtschaft steht es also überhaupt nicht gut.
No se recupera el empleo y los salarios están congelados. Entonces no se ve bien la economía.
Was sind die Ziele von Nayib Bukele? Wohin geht El Salvador?
El clan empresarial de la familia Bukele, así le llamamos.
Die Familie Bukele und mit ihr befreundete UnternehmerInnen bilden eine Gruppe, wir nennen ihn den Unternehmerclan. Dazu gehören Hotelbesitzer, Besitzer von Fernsehkanälen, Baufirmen. Diese Unternehmer gehören aber nicht zur salvadorianischen Oligarchie. Diese traditionell mächtigen Familien dominieren die Wirtschaft in allen Bereichen. Bukele spielt nicht auf diesem Niveau. Sein Unternehmerclan hat 2 Ziele. Er will die FMLN als linkes Projekt fertig machen. Und zum Zweiten, er will selbst zur Oligarchie aufschließen. Das sind seine 2 Ziele.
Esas son los 2 objetivos históricos: la destrucción del frente y transitar hacia la oligarquía.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de